Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach neuen Gesprächen über das umstrittene Atomprogramm will die iranische Führung in den kommenden Wochen detaillierte Lösungsvorschläge machen. Das hat ein US-Vertreter angekündigt. Der iranische Außenminister Araghchi sagte nach dem Treffen in Genf, man befinde sich auf dem Weg zu einer Einigung. Bei den Verhandlungen geht es auch um eine Aufhebung der Sanktionen. Die Strafmaßnahmen hatten die Wirtschaftskrise in Iran verschärft. Hunderttausende Menschen hatten daraufhin gegen die iranische Führung protestiert.
In Teheran wirkt der Alltag relativ normal. Doch Trauer und Schmerz über die tausenden Toten bei den jüngsten Protesten sind immer noch groß. Aus Angst wollen viele vor der Kamera nicht offen sprechen. Die Stimmung, auch aufgrund der anhaltenden schlechten Wirtschaftslage, hoffnungslos. Ich kann mir überhaupt keine Zukunft vorstellen, für die ich planen oder mich noch mehr anstrengen würde. Unser Leben besteht nur noch aus Überleben. Wir sterben nicht gerade vor Hunger, aber wir leben auch nicht wirklich. Das iranische Regime demonstriert heute Einsatz und Kampfbereitschaft bei einer Militärübung in der Straße von Hormuz. Aus Sicherheitsgründen, heißt es, wurde die Meerenge für einige Stunden gesperrt. Sie gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. Das Manöver wohl auch eine Antwort auf die US-Militärpräsenz in der Region. Mittlerweile ist ein zweiter Flugzeugträger dorthin unterwegs. US-Präsident Trump erhöht damit den militärischen Druck. Und sollte das Regime im Hinblick auf das Atomprogramm keinem Abkommen zustimmen, droht Trump mit Konsequenzen. Ich glaube, sie wollen einen Deal. Ich glaube nicht, dass sie die Konsequenzen wollen, wenn kein Abkommen zustande kommt. Auf diplomatischer Ebene sind die indirekten Gespräche in Genf heute nach etwa 3 Stunden beendet. Der iranische Außenminister gibt sich zuversichtlich. Natürlich haben beide Seiten noch Vorbehalte und es braucht Zeit, bis sie einander näher kommen. Aber zumindest haben wir jetzt einige Leitprinzipien und einen klareren Weg, um voranzukommen. Was genau damit gemeint ist und wann weiter verhandelt wird, bleibt unklar.
Und in Teheran sind wir jetzt mit Katharina Willinger verbunden. Eine erste Reaktion vom iranischen Außenminister also. Was kann man daran ablesen?
Naja, ob es wirklich Fortschritte gegeben hat, so wie es ja der iranische Außenminister andeutet, das können wir endgültig natürlich erst sagen, wenn wir auch eine Äußerung der US-Delegation haben. Und da gibt es mittlerweile nur schon Medienberichte, aber eben noch keine offiziellen Äußerungen. Diese Medienberichte, die deuten schon Fortschritte an. Und wenn dem dann so ist, dann haben viele Beobachter, mich eingeschlossen, sehr viele Fragezeichen. Denn ursprünglich gingen ja die Positionen sehr weit voneinander auseinander. Das heißt, das, was die Amerikaner von den Iranern wollten und was die Iraner bereit sind zu geben, da konnte man sich sehr schlecht vorstellen, dass man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und wenn dem jetzt also so ist, dann müsste das bedeuten, dass eine der beiden Seiten Zugeständnisse gemacht hat. Und die Vermutung liegt nahe, dass das der Iran sein könnte. Denn beim Regime hier in Teheran, da geht es eben anders als bei den USA um einen politischen Machtverlust, wenn man sich nicht mit den Amerikanern einigt und die angreifen.
Und wie schauen die Menschen in Iran auf diese Verhandlungen?
Extrem kritisch. Das liegt vor allen Dingen daran, dass in den letzten Wochen ja ging es darum, dass man die Menschen im Iran unterstützen wollte. Das hatte Trump angekündigt. Jetzt läuft mir gerade die Zeit davon, wird mir aufs Ohr gesagt. Ich würde aber gerne noch erzählen, was die Menschen denken. Die Menschen sagen, sie würden sich unterstützt fühlen, wenn es auch wirklich um Menschenrechte ging. Aber das geht es ja tatsächlich bei den Verhandlungen nicht. Es geht ums Atomprogramm, um das jetzt verhandelt wird. Und dass da irgendwas für die Menschen on the ground hier in Teheran rausspricht, springt damit, rechnet tatsächlich niemand. Man geht davon aus, dass es unter diesem Regime zu keinen Verbesserungen kommen kann.
Dankeschön, Katharina Willinger in Teheran. Ebenfalls in Genf, aber ein anderes Thema. Auch Delegationen aus Russland und der Ukraine haben sich heute zu Gesprächen getroffen, unter Vermittlung der USA. Schnelle Ergebnisse, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, erwarten die Verhandlungsteilnehmer nicht. An der Front gibt es für die Ukraine eine Erfolgsmeldung. Laut einer Analyse des Institute for the Study of War hat die Armee in den vergangenen Tagen etwa 200 Quadratkilometer eigenes Staatsgebiet zurückerobert. Der jahrelange Rechtsstreit um das Pflanzenschutzmittel Roundup in den USA hat möglicherweise ein Ende. Wie der Bayer-Konzern mitteilte, hat das Tochterunternehmen Monsanto einen Vergleich geschlossen. Insgesamt sollen bis zu 6,13 Milliarden Euro in einem Zeitraum von maximal 21 Jahren ausgezahlt werden. Ziel des Vergleichs ist es, dass alle Klagen, ob anhängig oder zukünftig, beigelegt werden. Monsanto wurde in den USA fast 200.000 Mal wegen mutmaßlicher Gesundheitsschäden durch das glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel verklagt. Michael Heusen in Düsseldorf, ist das nun der Schlussstrich unter die jahrelangen Rechtsstreitigkeiten?
Noch nicht so ganz, denn im Sommer will sich auch der oberste Gerichtshof der USA in Washington damit beschäftigen, und zwar mit der Frage, ob die unteren Instanzen Bayer in der Vergangenheit zu Recht verurteilt haben. Da sind ja schon insgesamt 10 Milliarden US-Dollar geflossen an Kläger. Und jetzt nochmal, wenn man alles zusammenrechnet, nochmal 10 Milliarden obendrauf, also 20 Milliarden US-Dollar, eine gigantische Summe, die dort im Raum steht. Aber es geht immer wieder um die Frage, ist Glyphosat, ist Roundup, dieses Pflanzenschutzmittel, tatsächlich krebserregend? Die meisten Studien, die meisten Zulassungsbehörden weltweit sagen, nein, ist es nicht. Aber amerikanische Gerichte, die gehen halt davon aus. Deswegen dieser Streit halt. Der ganze Vergleich jetzt gibt Bayer natürlich eine Planungssicherheit. 20 Milliarden sind viel Geld, aber jetzt geht es für die Pharmabranche, für die Agrarsparte, geht es jetzt wieder vorwärts. Sie haben eine Planungssicherheit und das hat übrigens auch der Aktienmarkt gutiert, die Aktionäre. Der Kurs ist heute deutlich gestiegen.
Dankeschön, Michael Heusten in Düsseldorf. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet in diesem Jahr nur mit einem schwachen Wirtschaftswachstum. Die Krisen der vergangenen Jahre wirken sich weiter auf die Konjunktur aus. Laut einer Umfrage der DIHK erwartet ein Großteil der Betriebe keine Verbesserung oder rechnet sogar mit einer schlechteren Lage. Aber etwa ein Viertel bewertet die wirtschaftliche Lage derzeit positiv. Dazu gehören zum Beispiel Rüstungsunternehmen.
Konzentriert und präzise, fast geräuschlos, arbeiten sie dort, wo früher Waren für die ganze Welt verladen wurden. In einer ehemaligen Frachthalle des früheren Flughafens Berlin-Tegel.
Wir haben hier ca. 500 Quadratmeter. Wir produzieren hier Drohnen.
Und zwar Hightech-Drohnen made in Germany. Wie den Songbird, eine unbemannte Aufklärungs- und Überwachungsdrohne, deren Kameras auch aus 5 Kilometern Entfernung noch zentimetergenaue Details aufnehmen können. Die meisten davon gehen direkt in die Ukraine.
Das, was wir in die Ukraine liefern, das ist an der Front. Das wird vom Militär, von den einzelnen Einheiten eingesetzt. Wir haben es aber auch schon an einige Polizei verkauft in verschiedenen Ländern. Dort wird es zur Grenzüberwachung eingesetzt oder auch um irgendwelche Ereignisse zu überwachen.
Das Geschäft mit den Drohnen. Es ist ein hochdynamischer, weltweiter Markt, der immer weiter wächst und sich entwickelt. Ohne neue Software-Updates oder Weiterentwicklung wären die Drohnen teils schon nach einem halben Jahr wieder veraltet.
Wir sind ja nicht in der Autoindustrie, wo dass alles über die Jahre hinaus geplant werden muss. Wir müssen hier so schnell sein, sonst sind wir nicht up-to-date. Wir müssen up-to-date sein.
Und nicht nur die verschiedenen Drohnenmodelle verändern sich dadurch ständig, sondern auch das Startup. Es wächst mit. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in den vergangenen 3 Jahren mehr als verdreifacht, auf jetzt etwa 50. Und der Umsatz sogar mehr als verzehnfacht auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.
Brücken, Autobahnen oder Bahntrassen. Die Bundesregierung will den Bau wichtiger Infrastrukturprojekte beschleunigen. Dafür sollen Umweltgesetze geändert und auch Klagemöglichkeiten von Umweltverbänden eingeschränkt werden. Der von der Bundesregierung eingesetzte Sachverständigenrat für Umweltfragen findet diese Gesetzespläne hochproblematisch. Die Experten kritisieren, die Vorhaben gingen zu stark auf Kosten von Natur- und Umweltschutz. Die Bundesregierung erklärte, Umweltstandards sollen nicht abgebaut werden.
Auf Deutschlands Autobahnen und Schienen soll es schneller vorangehen. Die Bundesregierung investiert Milliarden in die Infrastruktur und will Baugenehmigungen erleichtern. Die geplante Beschleunigung gehe auf Kosten von Umwelt und Natur, kritisiert nun der Umweltrat. 7 Experten, die die Bundesregierung beraten.
Wir denken, dass gerade diese neue Generation der Beschleunigungsgesetzgebung eine neue Qualität hat und dass diese Qualität zu Lasten der Umwelt gehen wird.
Auch die Rechte von Umweltverbänden sollen eingeschränkt werden, kritisiert der Umweltrat. Etwa Klagen gegen Infrastrukturmaßnahmen, Solarparks oder Windräder. Allerdings, an Verwaltungsgerichten machen sie nicht mal 1% der Verfahren aus. Auch deshalb zweifeln die Grünen insgesamt am Nutzen der geplanten Gesetzesänderungen.
Das, was die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, schwächt den Umweltschutz und macht Verfahren rechtsunsicherer und klageanfälliger. Und deswegen werden sie am Ende auch nicht zu Beschleunigung führen, sondern nur Umweltzerstörung ermöglichen.
Der Verkehrsminister verteidigt die geplanten Gesetzesänderungen gegen die Kritik des Umweltrates.
Wir sind allerdings anderer Auffassung. Wir müssen schneller werden, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Wir müssen Bürokratie abbauen, Doppelzuständigkeiten abbauen, um insgesamt schneller Infrastrukturprojekte umsetzen zu können.
Gegenwind bekommt die Bundesregierung nicht nur vom Umweltrat. Vielen Bundesländern gehen die Vorschläge für schnelleres Bauen und Genehmigen nicht weit genug. Die anstehende Beratung der Gesetzesvorhaben wird damit zum Spagat zwischen den Interessen für Infrastruktur und Umweltschutz.
Der Landesverband der AfD in Niedersachsen wird künftig intensiver vom Verfassungsschutz des Bundeslandes beobachtet. Bisher galt die AfD dort als sogenanntes Verdachtsobjekt. Jetzt wurde sie zum Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung hochgestuft. Laut niedersächsischem Innenministerium haben die Behörden innerhalb des Landesverbands rechtsextremistische Bestrebungen festgestellt. Unter anderem äußere sich die Partei verfassungsfeindlich und sie betrachte Menschen mit Migrationsgeschichte als Bürger zweiter Klasse. Gemeinsam mit Martin Luther King kämpfte er seit den 1960er Jahren für die Rechte von Schwarzen in den USA. Jetzt ist Jesse Jackson im Alter von 84 Jahren gestorben. Jackson gründete eine eigene Bürgerrechtsbewegung und bewarb sich zweimal für die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten. In einem Statement der von ihm gegründeten Stiftung hieß es, er habe sich für die Unterdrückten, Stimmlosen und Übersehenen auf der ganzen Welt eingesetzt.
Ich bin jemand. Der Aufruf, das Manifest seines Lebens. Jesse Jackson, der Bürgerrechtler, ich bin schwarz und schön. 1941 in South Carolina geboren, erlebt er Rassismus und Diskriminierung als Kind und später als Soziologie- und Theologiestudent und er wehrt sich.
Sie bediene ich nicht. Wegen meiner Rasse? Ich bediene sie nicht.
Früh wird er einer der führenden Köpfe an der Seite von Martin Luther King und seiner Bürgerrechtsbewegung, ist bei ihm, als King in Memphis erschossen wird. 1971 gründet er seine eigene Bewegung und zwingt Konzerne durch Boykottaufrufe dazu, mehr Schwarze einzustellen. Wir geben den Stimmlosen eine Stimme. Zweimal versucht er in den 1980er Jahren US-Präsident zu werden. Seine Kampagnen scheitern, sein Kampfeswille nicht. Glaubt an die Hoffnung. Keep hope alive. Keep hope alive. Jesse Jackson reist später als Krisenvermittler durch die Welt und sieht, wie am Ende ein anderer seinen großen Traum erfüllt. Und 2008 schließlich Barack Obama der erste schwarze US-Präsident wird. Jackson, der mit seinen Reden auch immer wieder provoziert, erkrankt 2013 an einer schweren Nervenkrankheit. Aber eine Überzeugung bleibt bis zum Schluss.
I am. Somebody. I am somebody. Respect me.
Auf den Knien, aber nicht am Boden. Trotz Führung nach dem Kurzprogramm gewann das deutsche Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volodin gestern Abend am Ende Bronze. Im Monobob holte Laura Nolte Silber. Auch sie hatte lange vorne gelegen. Heute hat das deutsche Team bisher keine Medaillenplätze erreicht. Am späteren Abend richten sich aber alle Blicke auf den Zweierbob-Wettbewerb der Herren.
Einen kühlen Kopf bewahrt haben heute die deutschen Eishockeyspieler. Das mit vielen Stars aus der amerikanischen NHL gespickte Team überzeugt im olympischen Turnier bislang nur streckenweise. Gegen Frankreich aber gelingt ein sicheres 5:1. Damit steht Deutschland im Viertelfinale gegen die Slowakei. Gold verloren, Bronze gewonnen. Das führt zu komplexer Gefühlswelt beim deutschen Eiskunstlaufpaar. Gestern am späten Abend patzen Minerva Hase und Nikita Volodin in der Kür und fallen von Platz 1 nach dem Kurzprogramm noch auf den dritten Rang zurück.
In dem Moment dachte ich mir nur so, ach verdammt, oder man kann ja sagen auch, ach scheiße, dachte ich mir in dem Moment. Entschuldigung fürs öffentliche Fernsehen hier.
Stolz auf ihre Medaille sind sie trotzdem. Stolz ist auch Bobfahrerin Laura Nolte vergangene Nacht beim Empfang im Deutschen Haus. Wenige Stunden zuvor sieht das allerdings noch anders aus. Silber statt Gold. In einem Krimi auf der Eisbahn von Cortina muss Nolte im vierten und letzten Lauf noch einen Bob aus den USA vorbeiziehen lassen.
Ich weiß, dass die Silbermedaille ein super Ergebnis ist. Vor allem in Peking bin ich Vierte geworden. Deswegen alles super, aber jetzt gerade schmerzt es erstmal noch ein bisschen.
In knapp einer Stunde geht es für die Männer um einen kompletten Medaillensatz. Im Zweierbob liegen die deutschen Schlitten vor dem entscheidenden Lauf auf Position 1, 2 und 3.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 18. Februar.
Nach einem Hoch nähern sich morgen im Südwesten Wolken eines neuen Tiefs. In der Nacht einige Schauer, in den Niederungen öfter als Schnee. In der Mitte und im Osten kann es gebietsweise länger schneien, Vorsicht wegen Glätte. Auch am Tag in der Mitte und im Osten noch einzelne Schneeschauer. Im Südwesten kommt kräftiger Schneefall auf, der in tiefen Lagen in Regen übergeht. In der Nacht in manchen Alpen Tälern strenger Frost. Am Tag minus 3 Grad in Vorpommern, plus 7 Grad an der Bergstraße. Am Donnerstag schneit es im Westen und in der Mitte teilweise kräftig, im Südwesten und Süden zunehmend Regen, im Norden und Nordosten länger Sonne. Am Freitag im Osten sonnig, am Samstag Regen, im Osten und Südosten zum Teil noch Schnee oder gefrierender Regen, gebietsweise regnet es kräftig, Tauwetter, am Rhein bis 13 Grad.
In den Tagesthemen um 23 Uhr mit Jesse Wellmer analysieren wir, wie sehr der Streit über Glyphosat Bayer geschadet hat und wie es jetzt weitergeht. Und wir schauen, wie der Fall Gisèle Péricot Frankreich verändert hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.